ARD.
SWR Kultur. Forum.
Im zweiten Anlauf ins Amt, Friedrich Merz wird deutscher Bundeskanzler. Mein Name ist Klaus Heinrich. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Der Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers fällt im ersten Wahlgang durch und wird erst beim zweiten Anlauf von der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages gewählt. Friedrich Merz kommt also angeschlagen ins Amt, weil er sich der Koalitionsmehrheit von Union und SPD wohl nicht sicher sein kann. War das jetzt nur ein Denkzettel oder ist Merz von Tag 1 an eine Lame Duck? Wie stabil kann Schwarz-Rot regieren und was wird, wenn die Koalition scheitert? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Christine Dankbar. Sie ist Politikchefin der Frankfurter Rundschau, mit Volker Rehsing, Ressortleiter Berliner Republik beim Cicero und Autor einer Merz-Biografie, und Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Herr Rehsing, durchatmen bei den Koalitionären, und das nicht nur bei denen. Friedrich Merz hat es im zweiten Wahlgang geschafft. Es wurden von den 225 Mitgliedern des Deutschen Bundestages zum 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. 316 Stimmen hätte er gebraucht. Jetzt muss ich euch einen Zahlendreher. 325 Stimmen hat er bekommen, 328 hat die Koalition und 316 hat er gebraucht. Er hat es so gerade geschafft. Kann Friedrich Merz jetzt mit sicherer Hand regieren?
Er sollte jetzt in der Regierung zeigen, dass Regieren wichtiger ist als so eine Abstimmungsniederlage. Er muss mit sicherer Hand regieren. Es ist ein Warnschuss für diese Regierung, für Lars Klingbeil und für den Kanzler, dass man sich hier den eigenen Leuten nicht sicher sein kann. Er muss jetzt zeigen, in den ersten Monaten, aber dann natürlich in den Jahren, dass trotz dieses holprigen Staates er die Wende in Deutschland schafft und dass er sein Programm durchbekommt und eine stabile Regierung bilden kann und führen kann, auch trotz dieses Staates.
Wie sicher kann er sich sein, dass diese Mehrheit hält, Christine Dankbar?
Nicht so sicher, aber ich meine, es kann sein, dass sie hält, es kann nicht sein. Das ist jetzt alles schon ein bisschen spekulativ. Das war auf jeden Fall heute ein klarer Warnschuss. Das bedeutet schon, dass es eine gewisse Anzahl von Leuten gibt in der SPD oder in der Union oder in beiden Fraktionen, die sich nicht so anfreunden können. Immerhin gibt es ja auch die Möglichkeit, dass es Unzufriedene waren, die Lars Klingbeil nicht so weit vorne sehen wollten. Kann man sich auch vorstellen. Mhm. Macht aber die ganze Koalition jetzt natürlich nicht sicherer und stabiler.
Alle mussten ja mithelfen, damit es überhaupt zu einem zweiten Wahlgang kommen konnte. Union, SPD, aber auch Grüne und sogar Die Linke. War das wirklich nötig? Und was bedeutet diese Art der Zusammenarbeit für die Zukunft?
Ja, das war ein Fehlstart heute, den man so nicht hat kommen sehen. Wenn man nachdenkt, kann man sagen, so ganz unerwartet war er auch wieder nicht, weil der Kanzler hat bisher keine Gelegenheit ausgelassen, um den Leuten auf die Füße zu treten, Wenden zu machen, die nicht so ganz nachvollziehbar waren. Und dass es jetzt noch geglückt ist, ist auch unserer glücklichen Verfassung und einer doch stabilen demokratischen Mehrheit im Parlament zuzuschreiben, die eben wissen, es geht nicht um die Person, es geht um eine stabile Regierung, ein stabiles Deutschland. Und das wird auch Konsequenzen haben, weil es ist klar geworden, dass diese Koalition mit dieser kleinsten Mehrheit, die je in der Bundesrepublik eine Koalition hatte, stärker denn je auf die demokratischen Teile der Opposition angewiesen sein werden. Und das bedeutet für den Kanzler, dass er ganz anders kooperieren, kommunizieren, integrieren und am Ende auch damit die Verantwortung ein Stück weit teilen muss.
Wenn nicht sicher ist, dass es eine Kanzlermehrheit auf Dauer gibt und solche Situationen kommen im parlamentarischen Geschäft immer wieder mal vor, muss man dann sozusagen Grüne und Linke nicht gerade mitregieren lassen, aber doch mit ihnen in Tuchfühlung bleiben?
Ich glaube, wir haben die letzten Jahre und fast schon Jahrzehnte gesehen, dass es auch den Konflikt in der politischen Mitte braucht. Dafür steht Friedrich Merz. Das bedeutet mehr Risiko, aber auch es bedeutet auch, dass die demokratische Mitte zeigt, dass sie sich nicht in allem einig ist. Eine übergroße Koalition mit weiteren Teilen der Opposition finde ich für das parlamentarische Gefüge nicht richtig. Diese Koalition hat eine stabile Mehrheit. Sie muss jetzt zeigen, dass sie auch anwenden kann. Sie hat heute gesehen, dass das Arbeit bedeutet, Disziplin, zusammenführen. Aber jetzt zu meinen, es müsste irgendwie so eine Allparteienregierung geben, das ist nicht der Sinn der Demokratie und auch nicht der parlamentarischen Demokratie.
War das jetzt eigentlich ein Desaster für die Person Friedrich Merz heute, dass er im ersten Wahlgang durchgerauscht ist mit 310 Stimmen, obwohl die Koalition 328 hat? Oder geht das an die Parteien und auch an insbesondere auch an die SPD, die ja schließlich auch mit regiert und auch für Herrn Klingbeil, der ja praktisch auf Augenhöhe Vizekanzler sein will?
Also ich glaube, es geht schon in erster Linie, wie man so schön sagt, mit Friedrich Merz nach Hause, weil er einfach derjenige ist, der sich jetzt hier zur Wahl gestellt hat und um den es jetzt ging und um seine Person. Und wenn er unangefochten wäre, dann hätte er ja sozusagen sofort im ersten Wahlgang gewählt werden müssen. Was dann im Hintergrund noch für Motive eine Rolle gespielt haben, warum die Personen, die man ja auch niemals herausfinden wird, wenn die sich selber nicht outen sollten, warum die dann mit Nein gestimmt haben, da kann man nur spekulieren. Ich sagte es ja eingangs schon, es kann durchaus auch sein, Lars Klingbeil hat jetzt auch nicht nur Freunde in der Fraktion. Aber weil Sie gerade sagten, Herr Resing, dass die Regierung eine stabile Mehrheit hat, so stabil ist sie nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Jens Spahn heute vielleicht gar nicht so sauer war, weil dessen Machtposition hat sich einfach nochmal vergrößert jetzt, weil er ja diese doch eher kleine Mehrheit zusammenhalten muss und kann dann ein bisschen auch immer mal signalisieren, ja Friedrich, das müssen wir ein bisschen anders machen, weiß nicht, ob ich die Fraktion hinter mir habe. Das wird jetzt nicht einfacher werden für Friedrich Merz und auch für die gesamte Koalition.
Ja, wenn ich da gerade einhaken darf, man weiß ja durch die geheime Wahl nicht genau, wer dahinter steht. Es ist sogar denkbar, dass die Koalition auch im zweiten Wahlgang keine eigene Mehrheit zustande gebracht hat und unterstützend durch die Grünen aus staatspolitischer Verantwortung dieses Ergebnis zustande gekommen. Wir wissen es nicht. Es ist ein großes Tor für Spekulation und das macht es dann auch für die strategische weitere Entwicklung schwierig, weil man zum Beispiel nicht weiß, sind das Rechtsabweicher, sind das Linksabweicher, sind das persönliche Motive? Was ist eigentlich die Basis für diese Prekarität, in der sich diese Startkonstellation augenblicklich befindet?
Bevor wir, ja, Herr Resing, erst.
Naja, wichtiger Punkt ist, dass ich glaube nicht, dass Jens Spahn gewinnt, wenn diese Regierung keinen Erfolg hat. Die Vorstellung, dass mit einem Scheitern von Friedrich Merz Jens Spahn sofort im Kanzleramt ist, das glaubt er selber nicht. Also diese Situation ist auch eine große Herausforderung für die Fraktionsspitze, für Jens Spahn, das ist richtig. Aber man muss auch sehen, am Ende wird abgerechnet bei dem Erfolg dieser Regierung. Schaffen Sie es, einen Haushalt aufzustellen? Schaffen Sie sich, die Investitionen sinnvoll einzusetzen? Schaffen Sie Beschleunigung bei den Infrastrukturmaßnahmen? Schaffen Sie eine Begrenzung der illegalen Migration? Daran wird es sich messen. Und dieses Handeln der Regierung erfordert weitaus weniger bis nie eine Kanzlermehrheit. Das muss man sich auch klar machen. Diese Kanzlermehrheit, und das sieht unsere Verfassung ja eben vor, ist das Maximum, was sozusagen hier erforderlich ist für Regierungshandeln. Darüber hinaus gibt es noch die Zweidrittelmehrheit, das ist da. Aber einfach gesetzliche Regelungen verlangen diese Kanzlermehrheit nicht, sodass diese Regierung jetzt sehr wohl starten kann und zeigen kann, was sie kann. Und das muss sie auf die Straße bringen. Das findet nicht allein im Hohen Haus statt. Das muss sich auf der Straße zeigen, ob sie jetzt den Wirtschaftsaufschwung in den Rang bringt und andere Dinge mehr.
Bevor wir darüber spekulieren, wer vielleicht nicht für Friedrich Merz aus dem Koalitionslager gestimmt haben könnte und aus welchen Gründen. Heide Simonis hat ja 2005 dreimal als Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein kandidiert und zwar vergeblich ist sie angetreten, dreimal nicht gewählt worden. Bis heute ist die Frage unbeantwortet, wer war der Heidemörder, wie man so schön sagte. Die Taz hat das, glaube ich, damals getitelt. Hätte sich eigentlich Friedrich Merz heute einem dritten Anlauf fürs Kanzleramt oder in den nächsten Tagen gestellt, Herr Resing? Sie kennen ihn ja, Sie haben ein Buch über ihn geschrieben. Wie hätte er reagiert?
Also von seiner Persönlichkeit und wenn, ich finde es immer interessant, nochmal in seine Biografie zu gucken, die ist sehr aufschlussreich, weil sie schon so lang ist. Er ist seit 1989 politisch aktiv, da stand die Mauer noch und Helmut Kohl war noch Kanzler. Er ist also sehr hartnäckig und eher von seiner persönlichen Herangehensweise hätte sich sicherlich auch in einem dritten Wahlgang gestellt. Ob es dann dazu gekommen wäre und wie dann die Konstellationen auch innerhalb der Koalition gewesen wären, das ist natürlich reine Spekulation. Ob er als im dritten Wahlgang gewählter Kanzler dann hätte gut regieren können, das ist höchst fraglich. Insofern ist dieses jetzt für ihn eine weitaus bessere Situation.
Denkzettel, Warnschuss oder Quittung. Jetzt lassen wir uns mal gucken. Gucken wir mal auf die möglichen Miesepeter bei diesem Spielchen. Wer bei der Union, Frau Dankbar, hätte Interesse daran, dass Friedrich Merz nicht Bundeskanzler wird oder zumindest nicht im ersten Wahlgang? Da gibt es ja doch den einen oder anderen, der vielleicht dachte, er wird Minister. Herr Laschet beispielsweise oder Leute, die von ihm nicht optimal behandelt wurden. Da gibt es ja diese Geschichte mit dem Herrn Kiesewetter, der angeschrien worden sein soll in einer Fraktionssitzung, weil er mehr Geld für die Bundeswehr gefordert hat und da gefordert hat, die, mehr Schulden zu machen. Gibt es da Kandidaten aus Ihrer Sicht?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Kandidaten gibt, aber von denen, die Sie genannt haben, würde ich eher davon ausgehen, dass die mit Ja gestimmt haben. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die einfach, dass die da gar nicht so tief sinken. Es gibt schon einige, die jetzt auch in der Regierung nicht zum Zuge gekommen sind. Andreas Jung ist jemand, der den Staatsministerposten abgelehnt hat, weil er gesagt hat, ich glaube nicht, also alle diese Namen, glaube ich, dass die mit Ja gestimmt haben. Das sind dann eher. Und das ist ja schon bei so einer Geheimabstimmung, das ist ja schon auch so ein bisschen das Mittel der frustrierten Hinterbänkler, so ein bisschen, denen so die ganze Richtung nicht passt und die sagen, das machen wir jetzt mal. Das passt auch eher so ein bisschen ins, also so vom Psychogramm her, würde ich sagen, rein. Die anderen sagen das den Leuten ins Gesicht, was ihnen nicht passt und versuchen sich da durchzusetzen. Und wenn sie den Kürzeren ziehen, dann stimmen sie eben so, wie die Fraktionsdisziplin ist. Und ich glaube, das gilt auch auf Seiten der SPD für sowas.
Wolfgang Schröder, das wollte ich mal nachfragen. Wer hätte bei der SPD ein mögliches Motiv, nicht für Merz zu sprechen? Olaf Scholz hat ja einer entsprechenden Journalistenfrage einen Vogel gezeigt. Heute wurde berichtet, aber da gibt es ja andere. Ich sag mal Frau Esken, Herr Heil.
Die Formulierung von Scholz war absurd, dieses Wahlergebnis. Wenn man rekapituliert, was in den letzten Monaten gelaufen ist, war es innerhalb der SPD schon schwer vermittelbar, dass am Ende eine Koalition unter der Führung des Kanzlers Merz stattfinden soll, weil Merz im Wahlkampf die SPD doch hart angegangen ist, weil er mit seinem Migrationskurs, mit der Option gegenüber der AfD eine Tabulinie überschritten hat. Da gab es sicherlich einige, die ihm das nicht so ohne weiteres verziehen haben, wenngleich ich den Eindruck hatte, am Ende war es dann in den Koalitionsverhandlungen von den Verantwortlichen so klein gearbeitet, dass das keine Rolle mehr spielte. Aber man weiß nicht, was einzelne Abgeordnete, die hier in ihrer Überzeugung sehr klar sind, am Ende für eine Position haben. Dann spielt bei solchen Abstimmungen, das war übrigens auch in vorherigen Kanzlerwahlen schon der Fall, dass Leute sich verweigert haben. Es hat eben nicht die Konsequenz gehabt wie bisher, dass man personell sich nicht hinreichend berücksichtigt findet, so wie Frau Dankbar das auch schon angedeutet hat für die Union. Und was man in der Tat jetzt beobachten muss, wir haben ja eine neue Konstellation in der SPD, dass wir nämlich einen Parteivorsitzenden haben, der so viel Macht vereint wie nie zuvor seit 1945 ein Parteivorsitzender besessen hat. Und diese Machtfülle, die scheint schon einigen auch Angst zu machen oder eine gewisse Skepsis hervorzurufen. Und das hängt aber nicht alleine mit Klingbeil zusammen, sondern es hängt mit der dramatischen Schwäche der SPD in den Ländern zusammen. Es gibt kaum starke Ministerpräsidenten, es gibt keinen starken linken Flügel. Und das hat durch die Sondersituation des schlechtesten Wahlergebnisses seit dem Kaiserreich dann das Fenster geöffnet für eine Ad-hoc-Position eines Vorsitzenden, den man ja eigentlich eher auf der Anklagebank gesehen hat. Wohin hast du uns da geführt? Warum warst du nicht in der Lage, hier eine Verbesserung herbeizuführen? Das heißt, die Partei ist ein Stück weit ein Vakuum, eine Paralyse, und das hat ihm eine Machtposition zugespielt. Und die hat jetzt nicht direkt mit der Wahl zu tun, aber die ist stimmungsmäßig zu berücksichtigen für den weiteren Prozess innerhalb der Sozialdemokratie. Wir werden da sicherlich auf dem Parteitag im Juni schon etwas klarer sehen, was für Konsequenzen das hat und ob sich neben Klingbeil, der ja jetzt das absolute Machtzentrum der SPD darstellt, weitere Aspiranten herausbilden, die ein Stück weit diese Macht in Frage stellen und eine geteilte Steuerung und Positionierung der SPD einfordern?
Herr Riesing.
Naja, eigentlich ist ja das nicht rational, auch weder bei SPD-Abgeordneten noch bei Unionsabgeordneten hier der Kanzlerwahl nicht zuzustimmen, denn sie schneiden sich alle ins eigene Fleisch. Also keiner will wirklich Neuwahlen. Also ich kann mir keinen SPD-Abgeordneten vorstellen, der jetzt auf Neuwahlen hinaus will. Das heißt, es macht doch viel mehr Sinn zu vermuten, dass hier zwar einige einen Denkzettel abgeben wollten, aber nicht wirklich diese Regierung zu Fall bringen wollen. Das zeigt auch dann das Blick auf die Zukunft. Wenn die Regierung mal da ist, wird die Disziplin größer sein. Aber dieses Denkzettel aufteilen, das haben wahrscheinlich einige nicht bis zu ganz zu Ende bedacht. Also ich glaube, dass nicht allen klar war, und es war auch nicht allen Beobachtern klar, dass das Verfahren heute im Bundestag anders ist, als es man aus den Landesparlamenten kennt. Oder dass man es aus zum Beispiel der Bundespräsidentenwahl kennt. Viele haben doch gedacht, es gibt einen ersten Wahlgang, klappt nicht, sofort nächster Wahlgang, klappt. Dass aber verfassungsrechtlich diese Kanzlerwahl komplizierter ist, dass nach dem gescheiterten ersten Wahlgang man nicht sofort in den zweiten Wahlgang einsteigen konnte, eine kleine Krise sozusagen ausgebrochen ist, das war vielen möglicherweise nicht klar, sodass man vielleicht auch diese Gegenstimmen etwas relativieren muss, ob sie alle wussten, was sie da auslösen. Wenn man bedenkt, wie viele Neue auch dabei sind, ist vielleicht hier auch etwas die Unerfahrenheit noch sichtbar geworden.
Ist ja überhaupt auffällig, wie unvorbereitet sowohl das Bundestagsmanagement als auch das Management der Koalitionsparteien auf diese Situation waren. Also es gab gar nicht den Plan B oder die Überlegung, dass es im ersten Wahlgang nicht klappen kann. Das haben wir ja auch erlebt in den Koalitionsverhandlungen oder auch im Vorwahlkampf. Ich denke mal an den Fünf-Punkte-Plan, als Friedrich Merz die Stimmen der AfD bekommen hat, obwohl er den Antrag so formuliert hat, dass die AfD eigentlich hätte draußen sein müssen. Also denkt Merz, denken viele in diesem Deutschen Bundestag, die Verantwortung tragen, nicht über Plan B da? Fehlt denen die Empathie, so etwas zu überhaupt zu denken? Strategiefähigkeit?
Naja gut, man kann sagen, das ist ja jetzt ein halbjähriger Prozess, der hinter den Akteuren steht. Das ist ja nicht ein Ergebnis von gestern, sondern die alte Bundesregierung ist am 6. November aufgelöst worden und dann hat ein Vakuum existiert, dann gab es diese unendlich langen Verhandlungen und das kann durchaus auf der einen Seite ein Stück weit Erschöpfung im Hinblick auf die kleinen Dinge in den Fußnoten mit sich gebracht haben. Und auf der anderen Seite gab es so eine unglaubliche Zuversicht. Ich habe heute nochmal die ganzen Tageszeitungen durchgeschaut, da steht überall alles klar, geht durch. Klingbeil hat gesagt, die Mannschaft steht, Merz hat gesagt, alles steht, sodass so eine Situation der Sorge eingetreten ist. Und die hat aber dann aufgedeckt, dass die Bundestagsverwaltung ihren Job nicht gemacht hat. Weil die hätte ja sofort den Zettel rausziehen müssen. Meine Damen und Herren, Sie haben hier eine schöne Entscheidung getroffen. Das heißt, wir brauchen eine Fristverkürzung, die nur unter bestimmten Bedingungen gegeben werden kann. Wenn sie nicht zustande kommt, dann können wir uns am Samstag wieder treffen.
Ja. Frühestens. Also ich meine, man muss ja klar sagen, die Bundestagsverwaltung hätte das in der Schublade haben müssen. Dass Friedrich Merz und die Fraktionsführung den Plan B ausarbeiten, das ist natürlich so ganz einfach nicht. Man stelle sich vor, das wäre herausgekommen, dass Klingbeil und Merz jetzt die letzten Tage schon darüber überlegen, was passiert, wenn es im ersten Wahlgang nicht klappt. Also das hätte schon wirklich eine gemeine, geheime Kommandoaktion sein müssen. Aber die Bundestagsverwaltung, die muss sowas routinemäßig tun.
Aber da bin ich nicht ganz bei Ihnen, weil es ist schon so, das hat ja auch die Bundestagspräsidentin klargemacht, man ist jetzt auch von der Geschäftsordnung abgewichen mit der Zweidrittel. Mehrheit. Also man hat da jetzt auch schon was hingedengelt, was jetzt die Bundestagsverwaltung, auch die fitteste, so mit Sicherheit nicht vorgeschlagen hätte. Denn was Stand war, als wir nach dem ersten Wahlgang aus dem Bundestag rausgegangen sind, als die Sitzung unterbrochen war, war der, dass es jetzt, dass der Vorschlag des Bundespräsidenten, der Friedrich Merz war, vom Tisch ist. Es war auch gar nicht ganz klar, wer jetzt den Kandidaten vorschlägt. Das ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen, jetzt dann später bei der nächsten Abstimmung. Da war er halt einfach noch da. der Kandidat Friedrich Merz, aber es ging dann um die Fristen und es ging um Fristverkürzung. Und da hieß es dann aber, wir reden zwischen also mindestens 14 Tage und frühestens 3 Tage. Und wenn man eine Fristverkürzung hat, dann kann man das vielleicht morgen machen, wie man auch will. Also die Rahmendaten waren sehr schnell klar. Wo dann verhandelt wurde, war einfach die Tatsache, weil die AfD auch zuerst gesagt hat, mit uns, wir machen gar nichts mit. Hinterher haben sie dann gesagt, wir waren die Ersten, die gesagt haben, wir sind für eine Fristverkürzung, weil hier Deutschland Stabilität braucht. Mhm. Auch ein bisschen zwiespältig, was sie, wie sie das sagen. Aber ich glaube, dass das einfach mal durchzudenken, das muss man auch, was man dann macht, das muss man auch politisch vorantreiben. Da kann man sich jetzt nicht hinter der Verwaltung verstecken. Und man hat es auch gesehen im Bundestag, die Bundestagspräsidentin, weil sie ja aber auch nicht anzulassen ist, die ist ja auch neu oder nicht allzu sehr, die sah schon im ersten Augenblick ratlos aus und hat sich dann auch, ist ja auch eine Situation, die es vorher so nicht gegeben hat. Aber wenn ich weiß, dass ich mit einer Koalition in diesen volatilen Zeiten 12 Stimmen Mehrheit habe, dann weiß ich, dass ich wenig mehr. Ich meine, Frau Merkel hat früher auch Gegenstimmen gehabt. Die konnte sie sich leisten, weil sie eine satte Mehrheit hatte. Da muss man einfach mal gucken. Da müssen alle im Boot sein und dann so davon auszugehen, dass das auch schon klappt, finde ich, ist schon auch ein bisschen Naivität, über die ich dann sehr staune.
Also was man heute jetzt aber auch gesehen hat, auch wenn man unseren Befund nimmt, dass die Zeit der Sorglosigkeit vorbei ist und dass möglicherweise diese Schlappe, dieser Fehlstart für diese Koalition sogar sehr wirksam positiv sein kann, weil sie weiß, mit einem Selbstläufer wird die Integration, Mehrheitsfähigkeit, Handlungsfähigkeit dieser Koalition nicht herzustellen sein, sondern sie müssen außerordentliche Anstrengungen in Gang bringen und sie müssen im Prinzip die letzten 3 Seiten des Koalitionsvertrages, wo ja einige Vorschläge zum Koalitionsmanagement gemacht worden sind, nochmal erweitern, vertiefen und hier Maßnahmen überlegen, wie sie wirklich handlungsfähig auch in Krisenzeiten sind.
Also ein heilsamer Schrecken sozusagen mit dem heutigen Tag, aber es setzt doch voraus, dass es keine große Legendenbildung. Wir haben eben über die CDU gesprochen, wir haben über die SPD gesprochen, bleibt ja noch die CSU. Ein Herr Söder, der ja sicherlich auch ganz gerne Kanzlerkandidat geworden ist, hat sich dann unterworfen unter Friedrich Merz. Rein theoretisch könnte man ja auch die Legende spinnen, da haben jetzt 16, 17 CSU-Abgeordnete nicht für Merz gestimmt. Denkbar, Herr Resing?
Das ist für mich schwer vorstellbar. Wir sind hier ja nicht im Kindergarten, wo man sich mal die Steinchen und Bauklötzchen wegnimmt. Auch ein Markus Söder weiß natürlich, dass ein Scheitern dieser Regierung jetzt ja nicht automatisch auf ihn einzahlt. Also zu meinen, dass hier jetzt, wie soll der Erfolg solcher Spielchen aussehen? Also da müsste ja eine rationale Überlegung hinterstehen und die kann ich hier nicht erkennen, dass hier etwa eine koordinierte Aktion war. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es gibt Unmut, der hat sich gezeigt. Es war ein holpriger Start, aber dass jetzt da einige im Hintergrund die Niederlage oder gerade das Scheitern dieser Regierung wollen auf Seiten der SPD oder der CSU oder der CDU, das leuchtet mir kaum ein, weil es ja nicht auf ihren Erfolg dann einzahlen würde.
Dann schauen wir doch mal auf die möglichen Motive, die können ja sehr unterschiedlich sein. Gehen wir mal davon aus, das war jetzt so eine Art Zufallsergebnis, da haben verschiedene Leute aus verschiedenen Parteien aus verschiedenen Gründen nicht für Merz geschimpft. Vielleicht persönliche Gründe, weil sie ein Problem mit Friedrich Merz als Person haben. Aber da ist zum Beispiel auch auf sozialdemokratischer Seite nicht vergessen, der 5-Punkte-Plan, der ja mithilfe der AfD als Entschließungsantrag der CDU im Vorwahlkampf oder eigentlich mittendrin im Wahlkampf durchgekommen ist. Vielleicht hat da noch jemand eine Rechnung offen. Andererseits haben wir natürlich das Ergebnis der Bundestagswahl ist, dass wir Mitte-Rechts fast 60% haben als Ergebnis. Wenn man FDP und Teile vom BSW noch dazu nimmt, CDU, CSU und AfD, also keine linke Mehrheit mehr in Deutschland. Und trotzdem hat man einen halblinken Koalitionsvertrag. Kann das ein Motiv sein?
Naja, darüber gibt es große Unzufriedenheit, auch innerhalb der Union. Sicherlich gibt es auch Leute in der Unionsfraktion, die unzufrieden sind. Vor allem sind sie unzufrieden mit dem eigenen Wahlergebnis und hätten dort gerne mehr erreicht. Ob das jetzt an dieser Abstimmung in dieser berühmten Woche Gelegenheit mit dem Fünf-Punkte-Plan, ob das zur Mobilisierung im Wahlkampf geführt hat oder zur Verschreckung von anderen Wählerschichten, das bedarf vielleicht noch einer längerfristigen politischen Analyse. Kurzfristig muss man sagen, dass, wenn ich so in die Kreisverbände gehört habe, dass die gesagt haben, Vor- und Nachteile halten sich die Waage. Friedrich Merz ist ja von der Partei gewollt worden. Man wollte eine Veränderung, man wollte einen neuen Stil und er hat auch Partei und Fraktion seit seiner Amtsübernahme vor 3 Jahren verändert, aber auch geeint. Er hat einen Bürgerkrieg in der Partei verhindert, auch seine Teile, frühere Gegner haben ihn unterstützt. Das heißt, dass jetzt es trotzdem einen Unmut gibt, ist sicher klar. Das ist ja in der Architektur dieser Partei angelegt, die ja immer noch das Ideal einer großen Bandbreite hat. Die CDU ist Partei von Serap Güler bis Jens Spahn, von in der Fraktion von Markus Söder bis Daniel Günther, nehmen Sie, wen Sie wollen. Das ist die Idee und diese Bandbreite wollte Friedrich Merz auch wieder restituieren. Das haben ihn manche auf der einen Seite und manche auf der anderen Seite übergenommen. Die einen haben das konservative Repräsentationsdefizit so groß nicht gesehen. Die anderen stören sich immer noch daran, dass es auch liberale und linkere Kräfte in der Union gibt. Diese Idee der CDU als breite Volkspartei mit einer großen Bandbreite hat im Kern auch den innerpolitischen, innerparteilichen Streit innewohnt. Insofern kann man nicht sagen, dass das sozusagen ein Nachteil ist. Es ist zunächst mal, so ist die Idee der CDU, ein Vorteil, diese Bandbreite abzudecken. Ob sich der Vorteil dann auch in Wahlen zeigt, ist was anderes. Aber die Idee der Union ist, deswegen auch Union und nicht Partei, Bandbreite.
Aber der strukturelle Unmut in der Union kommt ja daher, dass man immer noch nicht weiß, ob man Merz wirklich trauen kann, ob er wirklich das leistet, was von ihm erwartet wird. Weil man muss ja sehen, als der Wahlkampf Anfang November begann, lag die CDU bei etwa 34%. Und man sagte, eigentlich muss die Union nichts tun, Schlafwagen. Sie kann Richtung 35 gehen. Das war das Programm von Linnemann. Dann gab es den Fünf-Punkte-Plan, dann gab es die Anbiederung an die AfD und man lag bei 28%, was bedeutet, dass 30 Mandate weniger als eigentlich prognostiziert, als man eigentlich erwartet hat. Und das bedeutet natürlich, da ist Unmut, weil man sagt, der kann das gar nicht.
Das ist eine große Ähnlichkeit zu 2005. Ich weise ja immer wieder auf die Ähnlichkeiten zwischen Merz und Merkel hin. Angela Merkel ist mit überhaupt keinem Rückhalt in der Partei gestartet. Sie ist dann in diese vorgezogenen Neuwahlen gegangen. Es schien ein grandioser Sieg zu werden. Sie ist hauchdünn gescheitert. Und manche sagen nur dem Talkshow-Auftritt von Gerhard Schröder zu verdanken, dass sie Kanzlerin geworden ist.
Aber mit dem einen Unterschied, dass damals der Wahlkämpfer Schröder so stark war, dass er sie fast überholt hat. Diesmal gab es ja eigentlich keinen richtig starken Sozialdemokraten.
Selbst nach ihrer Kanzlerwahl waren die Medien sich noch einig. Also sie kann es nicht wirklich. Es ist eigentlich ein Zufall, dass sie es geschafft hat. Sie hat die Union zu knapp ins Wahlziel geführt und hat sich dann die Reputation hart erarbeitet, Angela Merkel. Und das kann jetzt wieder passieren, das kann auch anders laufen.
Sie hat aber auch ein strategisches Talent gezeigt, das man da ja auch daran sieht, dass sie auch erstmal ihre innerparteilichen Gegner auch ein bisschen platt gemacht hat, muss man dazu sagen. Aber vor allen Dingen eben, sie ist strategisch vorgegangen, sie hat auch hat es auch immer geschafft, in den Koalitionen, also die SPD so zu umarmen, dass alles, was sie gemacht hat, auf sie eingezahlt hat.
Das aber eben nicht auf die CDU.
Ja,
sie hat es alles auf sie eingezahlt und sie hat die CDU programmatisch entkernt, aber in der Tat 16 Jahre Kanzlerschaft.
Ja, aber bei Merz habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass er die CDU besonders programmatisch gestellt hat, um das mal so zu sagen. Er hat ja auch da eher so einen Zickzack-Kurs, in dem er dann die AfD umarmt, dann aber wieder die, beziehungsweise deren Stimme in den Kauf nimmt, dann aber wieder sagt, er will gegen sie arbeiten oder er will sie halt probieren, hat er schon lange nicht mehr wiederholt, aber trotzdem ist es ganz wichtig, die Brandmauer. Das sind ja, so
wer
Dinge.
Wer würde das nicht wollen, die AfD halbieren?
Ja, aber da muss man dann auch, bevor man, also immer postulieren reicht dann halt nicht und vor allen Dingen nicht, wenn man dann bei der ersten, besten oder eben schlechtesten Gelegenheit dann die Stimmen da in Kauf nimmt, um dann auch wirklich noch das eigene Wahlergebnis zu rasieren. Da, ich habe einfach das Gefühl, dass Friedrich Merz, wie gesagt, strategisch, so wie das die Kanzlerin gerne mal immer gesagt hat, die Altkanzlerin, das vom Ende her zu denken, ihm nicht so ganz gegeben ist. Und ich finde, dass die Regierung jetzt auch nach den Sondierungen, also auch gerade der CDU-Teil der Regierung, jetzt auch mal einen Erfolg braucht, um vorzuweisen, um dann wieder diese Stabilität zu haben. Denn da ist bisher einiges nicht so richtig gut gelaufen, muss man schon sagen.
Ja, im zweiten Anlauf ins Amt, Friedrich Merz wird deutscher Bundeskanzler, so haben wir diese Sendung kurz vor dieser, eine Stunde vorher noch verändert im Titel. Wir wollten einen ganz anderen Titel machen, aber da, so ist das halt. Also Friedrich Merz ist jetzt im zweiten Wahlgang deutscher Bundeskanzler geworden. Wolfgang Schröder, wir haben eben schon gehört, was seine strategischen Fähigkeiten angeht und dann mit diesem Wahlergebnis erst im zweiten Wahlgang eine sichere Mehrheit, ist er eine Lame Duck?
Das würde ich nicht sagen. Er hat alle Chancen noch vor sich und wie wir eben schon mal kurz besprochen haben, vielleicht ist das ein Warnschuss, wo er weiß, diese aus der Situation geborene maximale Rhetorik kann er sich in Zukunft in dieser Form nicht mehr leisten, weil man muss ja sehen, sein großes Talent ist die Rhetorik und man hat zuweilen den Eindruck, dass er berauscht ist von seiner Rhetorik und seiner Zuspitzungsfähigkeit und in diesem Rausch der Zuspitzungsfähigkeit wie ein Kind, wie ein Naivling nicht bedenkt, was die Konsequenzen sind. Also das, was Frau Dankbar gerade gesagt hat, das Ende vom Ende her bedenken, was ja die Spezialität und der Charakterzug von Frau Merkel gewesen ist, das ist ihm nicht zu eigen. Aber es kann sein, dass diese Niederlagen, diese Einschränkungen, die er jetzt ja durchaus erlebt hat, dass er die als neues Paradigma begreift. Und dann kommt ein zweiter Punkt. Er ist der Parteivorsitzende. Man hat aber zuweilen den Eindruck, er hat keine Ahnung von dieser Partei. Er kennt die Partei vor Ort und er kennt das Adenauerhaus. Aber er hat für die Landesverbände, für die Integrationsleistung, die gerade im Sinne von Herrn Rehsing, Sie haben das ja schön ausgeführt, die Union ist eine außerordentlich komplexe Veranstaltung. Die hat ein Spektrum wie sonst kaum eine andere Partei. Das heißt, man muss in der Integration sein großes Schaffen verwirklichen, um diese Partei zusammenzuhalten, sie strategisch auszurichten und davor hat er eigentlich kapituliert bisher. Und in der Vergabe der Posten, wenn man sich anschaut, wie er das Kabinett zusammengestellt hat, wie er Landesverbände wie Niedersachsen verkretzt hat, da hat er jemanden vom Golfplatz, der so ein Kumpel von ihm ist, den hat er zum Staatsminister gemacht und das ganze Kabinett macht so ein bisschen den Eindruck, es ist eine Gruppe von Loyalitätsleuten und da ist kein Profil, da ist keine Denke im Sinne der Partei und der Komplexität der Partei. Es gibt keinen vom sozialen Flügel. Man hat jemanden zum Digitalminister gemacht, / Modernisierung des Staates, der keine Ahnung vom politischen System hat, der keine Ahnung vom Staat hat und die Modernisierung von Unternehmen, wo dieser Mensch sehr erfolgreich gewesen ist bisher, kann man nicht einfach übertragen auf den Staat, weil der Staat hat eine eigene Struktur der Bürokratie, der Verwaltung, der Langsamkeit, der Komplexität und man braucht natürlich schon Leute, die an der Spitze stehen, die diese Denke, wie Staat anders aufzustellen ist und das ist ja komplett notwendig, das wollen ja auch alles, ein großer Konsens, dass da was passieren muss. Also das ist alles noch sehr filigran zusammengestellt entlang der Loyalitätsleiste. Und wir haben ja in der Regel drei Kriterien für die Rekrutierung. Das ist Loyalität, Kompetenz und Repräsentativität. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, die Kriterien Kompetenz und Repräsentativität sind in diesem Besetzungsverfahren untergegangen. Und das Moment von Loyalität, was ja außerordentlich wichtig ist, um gut regieren zu können, ist überstrapaziert.
Das kann ich so nicht beobachten. Ich finde eher, dass dieses Kabinett zeigt, dass wir nicht anhand von eingefahrenen Wegen nur Loyalitäten bedient werden, sondern auch Überraschungen gesetzt worden sind. Es ist risikoreicher. Ich finde es, wenn man das vergleicht mit den Kabinetten von Merkel, sieht man eben, dass er mehr Risiko eingeht. Merkel hat häufig Kabinette aufgestellt, die nach allen Seiten hin abgesichert sind. Also es gab keine Gefahren, nichts konnte auseinanderfliegen. Und mir scheint, dass in unserer Zeit dieses risikoreichere Vorgehen da sinnvoller ist. Niedersachsen ist tatsächlich jetzt etwas leerer ausgegangen. Alle können nie mit allem bedacht werden, aber dass man eben da mehr auf die Kompetenz schaut, dann eben zwei Leute aus Schleswig-Holstein nimmt, weil das beides hochkompetente Leute sind, Karin Prien und Jörn Wadefuhl, und nicht nur auf die Repräsentanz schaut, finde ich gerade ein positives Zeichen. Und man sieht auch, dass es eben nicht nur um Loyalitäten ging, wo es, was bei Merkel sehr stark ausgeprägt war. Gerade die Personalie Jens Spahn zeigt das. Spahn ist ein herausragendes Talent, hat hohen Höhen und Tiefen gehabt, viele Gegner, viele Freunde. Und er ist aber, das haben die Koalitionsverhandlungen gezeigt, einer der visiertesten im politischen Betrieb, war der stärkste Verhandler auf CDU-Seite. Und Friedrich Merz hat gemerkt, wenn ich ihn nicht im Koalitionsausschuss habe, dann bin ich da zu schwach aufgestellt. Ich nehme eher das Risiko in Kauf, dass er selbst Ehrgeiz hat, als dass ich einen der talentiertesten ausspare. Insofern finde ich dieses Kabinett hochspannend. Auch Wolfram Wahmer ist ein Signal in Richtung des Koalitionspartners. Ihr müsst auch hier ertragen, dass ich hier ein bestimmtes konservatives Wording nach vorne gebe, vielleicht auch ein bisschen Kulturkampf wage, so wie Andreas Rötter das für die CDU gefordert hat. Das ist nicht ohne Risiko. Das muss nicht erfolgreich sein. Wolfram Wahmer ist eine komplexe Persönlichkeit. Aber er geht ins Risiko, er versucht was. Das sind nicht nur Geschichten von Loyalitäten, sondern von Risikofreude.
Das sind Knochen für die konservative Klientel dann sozusagen, Wahmer, oder?
Ja, oder ein Knochen für das liberale Feuilleton.
Andersrum, ja, da spielen die sich ja gegenseitig die Bälle zu, ob sie wollen oder
Knochen
nicht.
Knochen für die Prekarität der Regierung.
Schauen wir doch mal auf die personelle Aufstellung jetzt im Kabinett. Versuchen uns zu überlegen, wie wird diese Regierung funktionieren. Merz ist ja, glaube ich, von seinem Temperament und Interesse her eher Außenpolitiker und ist vorstellbar, dass er zum Beispiel die Innenpolitik den Leuten, die einen Koalitionsvertrag auf Unionsseite hauptsächlich gemanagt haben, Spahn, davon war schon in die Rede, ganz sicherlich Alexander Dobrindt und auch Thorsten Frey, der ja Kanzleramtsminister wird. Ist das die Truppe, die sozusagen die Innenpolitik für einen Kanzler Merz, der dann mit Trump und Putin und so weiter zu tun haben wird auf dem internationalen Parkett, die Hausaufgaben machen?
Ich denke, dass das vielleicht der Plan war, aber der Tag heute hat gezeigt, dass er wahrscheinlich nicht nur in der Außenpolitik sich betätigen kann, sondern sich auch schon sehr drum kümmern muss, wie das zu Hause ist, wie sein Bündnis und wie seine Koalition funktioniert. Also da wäre ich an seiner Stelle jetzt etwas vorsichtiger. Natürlich ist es wichtig, diese Auslandsreisen anzutreten, die Antrittsbesuche zu machen, und ich glaube schon, dass das Positive an der Kanzlerschaft von Merz sein kann, wenn er versucht, das im Gegensatz zu seinem Vorgänger auf der europäischen Ebene voranzutreiben. Da kann er sich wirklich Meriten erwerben. Aber ich denke schon, dass er auch gucken muss, dass das zu Hause dann sozusagen nicht hinter seinem Rücken über ihn zusammenschlägt. Ich bin sicher, dass jemand wie Alexander Dobrindt da schon gut Fäden in der Hand halten kann. Ob das dann immer im Sinne der CDU ist, müsste man dann einfach mal sehen. Ich glaube, besser ist es, da hat er noch mit ein Auge mit drauf. Und ich weiß nicht genau, ob Thorsten Frei, der ein absolut loyaler Auskenner auch ist, aber jetzt strategisch auch nicht so vorgetreten ist, auch gerade bei den Koalitionsverhandlungen. Wie stark der da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er da einen Bündnispartner oder auch einen Sparringspartner hat, wie auch immer. Aber ich denke nicht, dass Merz jetzt sagen kann, gut, hier ist alles erledigt, da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern und jetzt schärfe ich meine außenpolitische Kompetenz. Alleine wird das so nicht funktionieren.
Weil die Baustellen ja auch die Wirtschaftspolitik in Deutschland sind, da muss Merz sicherlich Signale senden, weil viel steht im Koalitionsvertrag dazu ja nicht drin, jedenfalls in der Substanz. Ein bisschen Unternehmenssteuersenkung, ein bisschen Energiepreise runter für die Industrie. Ansonsten darf der deutsche Steuerzahler mindestens 2 Jahre warten, ob es dann überhaupt eine Steuerreform, Steuersenkung gibt. Also das ist ja alles sehr, sehr vorsichtig. Viel zu bieten hat er dann nicht. Das ist das Wirtschaftsthema. Außen über Innenpolitik haben wir gerade geredet und in der Außenpolitik ist die Hölle los. Ich sage nur Trump, Zölle, ich sage Russland, Ukraine, wissen wir alle. Und alle haben erwartet, dass Friedrich Merz Deutschland wieder zum Player macht in Europa. Ne? Also Kontakt aufnimmt mit Macron. Er fährt ja auch noch morgen nach Polen und nach Warschau und hat auch mit Keir Starmer gute Verbindungen sicherlich. Also das könnte ja das neue Quartett in Europa werden. Wie kann man sich seinen Arbeitsplatz für die nächsten 100 Tage vorstellen?
Also ich glaube, dass der heutige Tag dieses Arbeitspensum und die Agenda verändert hat. Weil in der Tat die Innenpolitik, die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik im Sinne der Kooperation mit der eigenen Partei und mit dem Koalitionspartner einen größeren Raum einnehmen wird. Und da muss man ja mal schauen. Dieser Koalitionsvertrag ist ja wesentlich minimaler als der Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Die Ampel hatte 450 Versprechungen gehabt, dieser Koalitionsvertrag hat 150 Versprechungen in etwa, aber dieser Koalitionsvertrag ist offener. Das heißt, der hat 18 Kommissionen, der hat jede Menge Evaluationen von Gesetzen, der hat 88 Prüfaufträge und alles steht unter Finanzierungsvorbehalt. Und dadurch, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt steht, heißt das, das ist eine Verhandlungs- und Arbeitskoalition und das geht nicht, wenn der Kanzler nur im Chalicet-Palast ist und in Warschau und in Moskau und wo auch immer in nächster Zeit, sondern der muss natürlich hier schon vor Ort sein. Und das Wirtschaftsthema, was Sie angesprochen haben, das ist insofern sehr wichtig. Da wird die Regierung so viel gar nicht tun können im Sinne der konkreten Maßnahmen. Aber es ist wichtig, ein anderes Klima in diesem Land zu erzeugen. Mhm. Und da wird er auch gefordert. Das heißt, er muss sich schon in die Automobilbranche reindenken, was da jetzt ansteht, weil das ist die Kernbranche in diesem Land, die ist in der größten Krise ihrer Existenz seit 1945 und das bedeutet, hier geht es um existenzielle Dinge und da gibt es ja auch große Erwartungen ihm gegenüber, weil man sagt, der ist ein Businessman, der ist international ausgerichtet, vernetzt und der muss Impulse setzen, um hier die Rahmenbedingungen für die Kernsektoren des exportorientierten Modells Deutschland zu verbessern.
Und er ist 69 Jahre alt, also fast 70. Wie fit ist er eigentlich, Herr Resing?
Er ist erstaunlich fit, das muss man ja mit Schrecken feststellen, wenn man deutlich jünger ist. Sein Vater ist ja gerade 101 geworden. Und,
das ist Adenauer.
Gute Gene wahrscheinlich.
Friedrich Merz hat ja gesagt, wer also zu seinen Gegnern scherzhaft hat gesagt, man soll bei ihm mit einer biologischen Lösung sobald nicht rechnen. Da sind locker 16 Kanzlerjahre drin. Wir werden das sehen. Die Taz schrieb ja mal so schön, Vorsicht beim Wählen eines CDU-Kanzlers, die bleiben immer 16 Jahre. Insofern, das ist alles offen. Tatsächlich hängt alles davon ab, was sie jetzt auf die Straße bringen. Und da steht schon auch noch ein bisschen mehr zur Wirtschaft drin. Sie müssen jetzt schnell diese Abschreibungsregelungen für die Unternehmen auf den Weg bringen. Das kann einen Schub geben. Das ist ein Schnellschub, der eine aufgeschobene Finanzierungsleistung, eine Entlastung der Wirtschaft, die durch diese großzügigen Abschreibungsmöglichkeiten, die der Koalitionsvertrag vorsieht, leisten würde. Das müssen die jetzt schnell umsetzen. Also tatsächlich glaube ich, dass das bis zur Sommerpause sichtbar sein muss, dass hier was passiert. Ich finde, es ist auch ein gutes Signal, wenn die Regierung das jetzt, was sie angekündigt hat, tut, eine zusätzliche Sitzungswoche einzuführen und nicht zu schnell in die Sommerpause zu gehen. Es gibt das große Haushaltsproblem. Sie muss jetzt zeigen, dass sie schnell einen Haushalt hinkriegt, auch für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Denn diese Maßnahmen auch für die Infrastruktur sind bisher nur Ankündigungen. Es ist noch kein Euro Schulden gemacht von den großen Sonderschulden. Sie muss also jetzt liefern. Da gibt es tatsächlich für den Bundeskanzler auch innenpolitisch einiges zu tun.
Scheitern verboten wollte ich die Sendung ursprünglich eigentlich nennen. Eigentlich gar nicht so schlecht, der Titel passt ja jetzt auch noch. Wir sind schon in der Schlussrunde. Umso mehr heute eigentlich Scheitern verboten, Christine Dankbar. Hat diese Regierung eine gute Chance, eine gute Regierung zu werden, eine erfolgreiche Regierung zu werden nach diesem Tag?
Also ich denke mir, die Chance ist auf jeden Fall noch da. Also im Prinzip ist es ja besser so als andersrum. Die Ampel ist mit sehr viel mehr Vorschusslorbeeren und diesen Hauch von Zitrone und Fortschritt gestartet und hat dann natürlich auch durch äußere Einflüsse, Stichwort Ukraine-Krieg, aber hat dann sehr schnell die Mühen der Ebene erreicht. Es ist immer noch möglich, dass es andersrum läuft und dass die Kurve dann nach oben zeigt, auch die Erfolgskurve. Aber ganz klar ist, dass da Friedrich Merz und dass da auch seine Führungsmannschaft und auch auf der CDU, auf der SPD-Seite, da müssen die jetzt aktiv was dazu tun. Also wir müssen liefern, das klingt immer so blöd, aber in dem Fall ist es schon so, dass sie jetzt schon zeigen müssen, dass sie da was machen und dass sie verstanden haben.
Jetzt haben wir nur noch eine Minute, also jeder hat 15 Sekunden, Wolfgang Schröder.
Ja, der Ausgangspunkt ist, wir haben den Kanzler, der die geringsten Vertrauenswerte am Start hat. Wir haben große Integrationsdefizite, wir haben riesige Herausforderungen und positiv ein enormer Außendruck. Und dieser Außendruck sowohl durch die geopolitische Seite wie auch durch die rechtspopulistische Seite können enorm disziplinieren und können am Ende eine vielleicht gelungene Kanzlerschaft ermöglichen. Das wird aber kein Selbstläufer, wie der heutige Tag gezeigt hat, sondern sie müssen sich auch im Koalitionsmanagement, in der Ausrichtung auf die Opposition etwas überlegen, weil ohne die Opposition werden sie es nicht schaffen.
10 Sekunden.
Was ja total überraschend ist, dass man im Ausland Friedrich Merz auch viel positiver sieht. In London, Paris, Madrid hat man schon sehr viel Erwartungen an ihn. Man sieht ihn positiver, also
ja, vielleicht go for it. Hoffentlich auch nach diesem Tag. Im zweiten Anlauf ins Amt, Friedrich Merz wird deutscher Bundeskanzler, so haben wir dieses SWR-Kulturforum genannt. Meine Gäste, Christine Dankbar, für Politikchefin der Frankfurter Rundschau, Volker Resing, Ressortleiter Berliner Republik beim Cicero und Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Mein Name ist Klaus Heinrich.